Für mich das Krasseste, was ich erlebt habe, ist, als wir den dritten Platz gemacht haben. Dann sind wir für 2 Tage nach Ghana geflogen und wurden dann so empfangen von allen möglichen Leuten am Flughafen, haben die alle gewartet und einen so empfangen mit Trommeln, Musik und alles sowas. Da war so, oh, okay, das bedeutet Fußball also für die. Das ist halt so, diesen Teil von uns irgendwo.
Auch wegen den verschobenen Spielen und dann DFB-Pokal
hätte ich, glaube ich, bis zu 6 Spielen verpasst. Und das ist schon echt viel. Und das tut natürlich schon weh, wenn man gerade unsere Tabellensituation guckt.
Ja, wir wissen, es ist nicht so, dass wir es nicht wissen. Wenn du mitten im Spiel bist, denkst du dir so, was machen wir hier eigentlich gerade? Ist das ein schlechter Film irgendwo?
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Powered bei Gnade Cola und Fox.
Zwei Spiele, 6 Punkte, 9 Tore und 0 Gegentore. So kann man mal reinstarten in die WM-Qualifikation. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Frauenfußball-Podcast. Ich bin Nina Potzel, Miriam Sinnow ist auch wieder mit dabei. Da sind wir wieder.
Ja, Tagchen. Guten Tag, hallo. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr uns gerade hört oder wann auch immer. Wir sind wieder da. Haben Bock, euch ein bisschen auf den Geist zu gehen? Nee, aber haben ein bisschen Frauenfußball geschaut, lustigerweise, so wie es sich gehört, haben einiges zu besprechen.
Oh ja. Das war eine Menge also, groß.
Ja, eben. Nicht nur Nationalmannschaft, sondern auch drumherum ein bisschen was los. Und wäre das alles nicht schon genug? Haben wir noch was vorbereitet. Aber bevor ich auf unsere heutige Gästin komme, Nina, wie geht's dir?
Ganz gut soweit. Ich habe neue Wut getankt nach dem feministischen Kampftag gestern. Also wir nehmen ja Montag auf. Sonntag war ja 8. März, Weltfrauentag, aka feministischer Kampftag. Ich finde es immer ganz krass, weil ich auch schon gestehen muss, dass ich manchmal sehr, sehr erschöpft bin von dieser Welt, in der wir leben. Eben gerade als Frau. Und da so einen Tag zu haben, das gibt mir immer schon noch mal ein bisschen Kraft. Jetzt fürs nächste Jahr 365 Tage wieder durchhalten. Und dann wird wieder Kraft getankt. Wie ist bei dir die Lage?
Danke, soweit eigentlich auch ganz gut. Ich hatte auch so meine Momente gestern, vor allem wenn ich da meine kleine Tochter angucke und bedenke, ich hoffe, du wirst es in einer besseren Welt zu tun haben, aber bis dahin tun wir, was wir tun können und das ist unserer Leidenschaft nachgehen und daran kann uns aktuell keiner hindern und das ist ganz schön. Also starten wir rein, ich habe es angeteased, wir haben ein wundervolles Interview und zwar mit niemand geringeren als Josephine Bonsu.
Vom Feld ans Mikro.
Wir haben heute eine ganz besondere Situation mit unserer Interviewpartnerin. Eigentlich sollte sie in einer Woche beim Afrika-Cup spielen. Eigentlich sollte sie deshalb gerade im Trainingslager sein in Dubai. Der Afrika-Cup ist jetzt aber verschoben. Im Zuge des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran fliegen Raketen unter anderem auch auf Dubai. Mittlerweile ist sie zurück in Deutschland. Wir sagen hallo, Josie Bonsu.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Schöne Anmoderation. Gott, direkt Stress.
Ja, es ist ziemliches Chaos gewesen. Ey, du hast in den letzten Tagen wirklich eine Menge miterlebt und wir sind wahnsinnig dankbar, dass du dir halt trotzdem die Zeit nimmst, hier bei uns am Start zu sein. Wie geht's denn dir jetzt gerade?
Boah, momentan geht's mir richtig gut. Ich bin richtig froh, wieder in Deutschland zu sein. Also, ich habe mich noch nie so sehr gefreut, so genervte Leute zu sehen am Flughafen. Wirklich, ich habe so viele Seufzer gehört, so viele unangenehme Smalltalks und es war so toll, wirklich, es war so toll. Ich habe mich so gefreut. Ja, aber also ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Aber auch so, also das jetzt, ich war jetzt gerade in Dubai, ja, aber auch da, es war jetzt nicht so krass, ich hatte jetzt nicht so krasse Angst, sage ich mal. Klar, es ist viel, was da abgegangen ist, aber uns ging es trotzdem gut natürlich, den Umständen entsprechend. Aber trotzdem bin ich sehr froh, wieder hier zu sein.
Ja, das glaube ich dir, war ja auch das Zurückkommen dann irgendwie relativ kompliziert. Wir haben noch Mails geschrieben mit eurem Pressesprecher und der meinte auch so, ja, alles super.
Ja, das war eher das, was einem Angst gemacht hat. Also an sich, wir waren auch in so einer Kleinstadt, also so im Rand Dubai waren wir, deswegen haben wir nicht viel mitbekommen, außer einmal hat man dann schon was gesehen und dann haben wir so Alarmnachrichten auf dem Handy bekommen. Da war schon so, okay, was passiert jetzt hier gerade? Aber ansonsten haben wir uns schon sicher gefühlt, weil an sich ist ja auch nichts angekommen, sage ich mal. Es waren ja immer nur diese vom Verteidigungssystem, was da runtergefallen ist. Nur, ist trotzdem scheiße. Aber an sich, was einen so unruhig gemacht hat, ist dieses, dass man irgendwie nicht zurückkommt, dass da irgendwie dann nur ein Flug pro Tag fliegt und
man keine Tickets kriegt, das war dann unangenehm. Also es hat einem ein bisschen Angst gemacht, aber jetzt bin ich hier, also alles super. Und ich hoffe, es ist bald vorbei da.
Absolut, das hoffen wir, glaube ich, alle. Wie war denn so eigentlich die Kommunikation bezogen auf das Turnier selbst? Also bis wann war für euch irgendwie klar, wir spielen, und wann hieß es dann, nee, das wird nochmal in den Sommer verschoben?
Also als wir da zu dem Vorbereitungsturnier angekommen sind, ich glaube, das war der zweite oder dritte Tag, hat der Trainer uns mal mitgeteilt, dass es Gerüchte gibt. Es gibt ja immer Gerüchte irgendwie über alles, aber es gibt Gerüchte, dass dieser Afrika Cup vielleicht nicht stattfinden sollte, weil das logistisch gar nicht möglich ist, für Marokko das stattfinden zu lassen. Und die haben das eh schon angesagt gehabt, das ist schon 2-3 Monate her, dass das nicht geht und dass vielleicht jemand anderes das machen könnte. Aber seitdem hat, glaube ich, niemand darauf reagiert, außer Südafrika. Und jetzt kurz vorm Turnier hieß es, könnte passieren, aber keiner hatte wieder daran gedacht, passiert es jetzt wirklich, weil wir befinden uns hier gerade 2 Wochen vorher und jeder rechnet ja damit, jetzt eigentlich loszufliegen. Aber es war schon sehr unklar, zumal ich auch von Anfang an ein Hin- und Rückflugticket von Dubai hatte nach Berlin. Und da war schon so, okay, aber die wussten es halt nicht, deswegen lieber auf Nummer sicher gehen und das so buchen. Aber ja, und dann war es halt irgendwie klar, als sie dann meinen, wir melden uns in 24 Stunden, und dann war es irgendwie der letzte Tag, wo sie sich hätten melden können, haben sie sich gemeldet. Ist schon echt organisatorisch nicht so gut, aber wenn es nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. Bevor du da ein halb gutes Turnier stattfinden lässt, ist es schon okay so.
Wie bist du da überhaupt dann zum Trainingslager gefahren? Hattest du da schon einen Blick drauf, so, könnte sein, oder warst du so, ja, okay, let's go?
Ja, ich hab da so drauf gehofft, weil das Gerücht gab es schon mal. Also es gab es schon, als wir im Sommer den Afrika Cup hatten, meinte der Trainer, vielleicht, aber dann ist es halt, also dann war auf einmal Februar und dann fährst du halt dahin. Und mein Trainer, also Florian Kästner von Jena, wir haben schon so ein bisschen, ich meinte schon, ey, vielleicht passiert es, aber der Moment, wo ich meinen Koffer gepackt habe, dachte ich mir, okay, vielleicht doch nicht. Also ich meine, ich habe jetzt meinen Koffer gepackt, aber klar hoffst du, weil wir haben jetzt so wichtige Spiele, wir haben jetzt auch wegen den verschobenen Spielen und dann DFB-Pokal, hätte ich, glaube ich, bis zu 6 Spielen verpasst. Im best worst case, wenn wir ins Finale gekommen wären, sage ich mal. Und das ist schon echt viel. Und das tut natürlich schon weh, wenn man gerade unsere Tabellensituation guckt, dass man dem Team nicht helfen kann. Aber ich habe ihn da immer auf dem Laufenden gehalten und wir freuen uns auf jeden Fall. Ich konnte mich nicht zu sehr freuen, weil ich will ja auch irgendwie das Turnier spielen. Aber für mich ist es, also für mich ist das Beste, was hätte passieren können, sage ich mal. Best worst case.
Ich wollte gerade sagen, also wenn dann sogar die deutschen Tugenden wieder irgendwie gut tun, die zu hören oder zumindest die Art und Weise der Deutschen irgendwie im Ohr zu haben, und das freut einen eher, als dass es dann irgendwie ernervt. Also Kästner war happy. Super, der hat, wie hat er reagiert jetzt am Ende?
Gut, der war aber auch ein bisschen, der war auch einfach happy, dass ich jetzt wieder zurückgekommen bin nach Deutschland. Der hatte natürlich auch ein bisschen Angst, also viele vom Team, weil das, was du dann in den Medien siehst, ist dann schon echt. Ich habe mich dann auch ferngehalten dann von Social Media, weil es ja auch nicht alles so war, was die da darstellen, weil uns ging es gut, wirklich. Mein Beileid an alle, die jetzt da verletzt wurden, das ist ja auch passiert natürlich, aber uns ging es echt gut und der war glücklich einfach, dass ich wieder da bin, aber der ist auch glücklich, dass ich jetzt morgen wieder zum Training komme, auf jeden Fall.
Ja, wie war denn der Kontakt dann mit dem Team während der Zeit jetzt so? Also mit Jena?
Ja, viele Spieler haben mir geschrieben, weil, wie gesagt, diese Videos, die du dann gesehen hast, man denkt, keine Ahnung, gab es ja wirklich, also es ist Krieg irgendwo, aber Dubai ging es schon gut, wie gesagt, zu anderen, jetzt Iran oder so, ne, oder keine Ahnung. Also viele Spieler haben mir geschrieben, ob es mir gut geht und dass ich natürlich aufpassen soll, aber du kannst ja nichts machen, außer warten und sagen, danke. Aber ja, ist schon süß irgendwo, also viele auf jeden Fall Nachrichten bekommen.
Und wie ist jetzt, wenn du eben zurückkommst? Also du steigst dann, ihr habt jetzt, also wir sprechen jetzt am Montag, am Mittwoch steht das DFB-Pokal-Viertelfinale an, am Wochenende wichtiges Spiel gegen den HSV. Steigst du jetzt einfach wieder direkt mit ins Training ein?
Ich gehe da so rein. Ich bin jetzt gerade noch in Berlin, weil ich bin gestern aus Frankfurt, in Frankfurt angekommen, habe es dann nicht mehr zum Training geschafft, also bin ich dann nach Berlin gefahren. Ich komme aus Berlin, hier ist halt meine Familie, meine Freunde. Und dann dachte ich, bleibe ich noch hier einen Tag und dann fahre ich heute Abend oder morgen früh und dann haben wir morgen Training. Und dann geht's los, Abschlusstraining und dann Mittwochspiel. Ob ich jetzt spiele, ist eine andere Sache, so, weil es ist ja dann auch leider so Training und die Spiele ausgefallen. Also das letzte Spiel ist ausgefallen und die letzten 2 Trainingseinheiten muss man dann schauen. Aber ich freue mich einfach wieder zurück zu sein.
Übrigens, weil du sagtest, du kommst aus Berlin, das war unsere alternative Anmoderation, dass wir uns eine weitere Berlinerin mit dazu geholt haben.
Nee, geil.
Hat man so selten. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Das ist irgendwie, ne, das
ich hätte
ist
auch
doch gleich wieder anders.
Leute wissen nicht, wir hatten einfach 15 Minuten Verbindungsschwierigkeiten. Das ist meine Schuld gewesen. Aber egal, wir haben es geschafft.
Aber ich sitze mittlerweile in Leipzig, also hier so aus Dreier gespannt sozusagen. Aber ich habe noch eine Frage auch zum Nationalteam in Ghana. Wir bekommen ja ehrlicherweise, müssen wir sagen, von außerhalb Europas wirklich relativ wenig mit. Wie ist denn so das Standing der Black Queens in Ghana?
Gute Frage. Das war mir natürlich auch nicht bewusst, bevor ich da hingegangen bin irgendwo. Du siehst dann irgendwie nur die Teams, wo die Mädels spielen und so, und das kriegst schon was mit, wer die Männer sind für das Land auf jeden Fall, aber von den Frauen habe ich seitdem auch wirklich nicht viel gehört, bis ich dann selber da war. Und jetzt, also für mich das Krasseste, was ich erlebt habe, ist, als wir jetzt den dritten Platz gewonnen haben. Den dritten Platz gewonnen? Nee, das klingt ja richtig kacke. Gemacht haben. Einfach dritten Platz gewonnen. Dritten Platz gemacht haben. Dann sind wir für 2 Tage nach Ghana geflogen und wurden dann so empfangen von allen möglichen Leuten und von den Fans. Das war richtig krass. Also das war wirklich, auch so am Flughafen haben die alle gewartet und einen so empfangen mit Trommeln, Musik und alles sowas. Da war so, oh, okay. Das bedeutet Fußball also für die. Das ist halt so diesen Teil von uns irgendwo. Und die haben sich so gefreut, also da rumgeschrien und alles sowas. Und das war echt, also das war wirklich krass. Und dann wurden wir überall im Parlament, Präsidenten sogar. Und ich weiß nicht, überall irgendwie in irgendeinem Lager, wo die Kleidung selbst machen, haben so ein Abkommen irgendwie mit dem Verband, dass diese ganze Gruppe, das sind keine Ahnung wie viele, hunderte von Menschen, auch immer diese Spiele supporten gehen von den Frauen und von den Männern, glaube ich. Und dann kriegen die auch immer so Klamotten, und das sind die, die dann immer zu den Spielen fahren, fliegen, weiß nicht, und dann da ihre Choreo haben. Und das sind die, und die, da sind wir dann so rumgelaufen und die haben alle so geschrien und so Musik gemacht, und das war wirklich krass. Das war echt heftig. Und so auch so erkannt werden einfach. So, du gehst dann so zur Bank, irgendwelche Leute kommen und sagen, hey, Glückwunsch, keine Ahnung. Ich dachte mir so, wo bin ich hier? Und dann war ich am Flughafen nach Deutschland und dann dachte ich mir, okay, alles gut, ich bin wieder am Boden. Alles gut.
Und gleichzeitig wahrscheinlich auch zum Glück habe ich mich für die Nationalmannschaft entschieden, oder?
Ja, irgendwo. Also es gibt viele, die so in der Lage sind, wie ich es war, sage ich mal, die 2 Möglichkeiten haben. Und dann irgendwie hoffst du dann noch, vielleicht schaffst du es noch, aber wenn man mal realistisch ist und einfach mal den Verlauf sieht, keine Ahnung, habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist es auch etwas, wie ich so der Kultur von meinem Vater so ein bisschen näher kommen kann und mal so aus der Sicht sehe und nicht nur fußballerisch, sage ich mal. Und das war also wirklich eine der besten Entscheidungen, glaube ich, die ich getroffen habe. War trotzdem nicht einfach so auch anzukommen, muss ich auch dazu sagen, aber es ist schon anders jetzt so diese Kultur kennenzulernen und zu leben als anders.
Also hast du das Gefühl, du hast es geschafft, irgendwie da näher ranzukommen sozusagen?
Ja, 100%. 100%, ja. Also bist ja jetzt direkt da, ne? Ich war ja jetzt noch schon 2 Mal danach da. Ist schon echt schön, schon echt, ja. Ist schon was ganz anderes auch als Deutschland. Also,
wie schwer war die Entscheidung so sportlich gesehen? Also weil bei allem Respekt so europaweit zum Beispiel oder eben auch weltweit könntest du natürlich mit einer deutschen Nationalmannschaft wahrscheinlich, keine Ahnung, zukünftig mehr Titel vielleicht irgendwie gewinnen als vielleicht mit Ghana. Aber hat für dich dann einfach quasi das Kulturelle und das Familiäre überwogen?
Das, und wenn man mal ehrlich ist, es war ja nicht wirklich eine Entscheidung. Also es ist nicht so, dass deutsche Nazi jetzt hier an meine Tür geklopft hat und meinte, willst du für uns spielen? Das war es nicht. Also auf gar keinen Fall. Ich habe ja den Schritt auch sehr spät gewagt im Vergleich zu anderen Spielerinnen, jetzt so Profifußball. Wirklich sehr, sehr spät. Nee, nicht sehr, sehr spät, aber schon spät. Ich habe halt, wie gesagt, in Berlin ist halt Berlin irgendwo, du spielst dann halt Fußball auch Spaß. Aber irgendwie, wenn du da nicht rauskommst, jetzt klar ist Union, spielt Bundesliga, aber wenn du den Sprung da nicht rausgeschafft hast damals, dann ist es halt schwierig.
Ja, 2025 hast du debütiert, ne? Auch beim Afrika-Cup dann für Ghana. Wie war, also ich habe gelesen, dass du selber auch schon meintest, dass es so, beziehungsweise in einem Interview war das auch mit Jena selber, dass die Kommunikation nicht so einfach auch war. Also Englisch ist nicht deine Muttersprache, deine Kolleginnen sprechen Twi. Du meintest, du kennst es, aber hast es nie wirklich gelernt. Wie funktioniert es dann im Training?
Naja, also so ist die Amtssprache ja, dank so Kolonien und alles, ist hier Englisch. Also es können schon, der Großteil kann schon Englisch, aber die einen mehr, die anderen weniger. Und die sind jetzt auch nicht, also nicht jeder möchte, es ist offen genug, so die ganze Zeit Englisch zu reden. Zumal, wenn man mal denkt, die spielen überall auf der Welt verteilt Fußball und kommen dann einmal alle 3 Monate zusammen zu ihrer Nationalmannschaft und wollen halt natürlich ihre Muttersprache sprechen irgendwo. Und dann gibt es dann nochmal 50 verschiedene andere Sprachen, die die da sprechen. Und dann freuen die sich schon, wenn die untereinander ihre Sprache sprechen können. Aber an sich sprechen sehr viele Englisch. Und der Trainer kommt auch aus Schweden. Also da wird dann auch nur Englisch gesprochen. Also man kommt schon klar. Aber so am Anfang, die Anfangszeit war jetzt schon, zumal ich war alleine als Englischsprachige bei meinem ersten Camp. Und dann bist du auch immer ein bisschen ruhig und guckst, wie alles ist. Und vor allem so Sachen wie Essen. Also wenn du jetzt am Essenstisch sitzt, dann alle auf deren Sprache sprechen und du dann so bist, oh, vielleicht gehe ich hier doch nicht hin. Und dann fangen die Gedanken so irgendwie an zu spielen, wenn du alleine im Zimmer bist oder so. Aber sobald du dann denkst, ey, es geht hier um Fußball und nicht um keine Ahnung was, dann ging es schon. Und dann kamen auch mehr internationale Spielerinnen hin und man wird ja offener. Und ich habe jetzt auch angefangen, die Sprache zu lernen und sowas. Also es wird. Und Fußball ist ja eine Sprache.
Wegen der Nationalspielerinnen eben aus verschiedenen anderen Vereinen total verteilt. Ich finde es auch total krass, dass wir natürlich mit europäischem Blick das so kennen, dass man sich auch aus der Liga kennt, im DFB, bei England, Spanien und so. Die Spielerinnen kennen sich halt alle auch aus der Liga. Das stelle ich mir total krass vor, eben wenn man dann so zusammenkommt aus diversen verschiedenen Vereinen. Nimmst du dann nochmal neue Dinge mit, die du so aus Deutschland von deinem Verein eben nicht so kennst und so viel Input aus unterschiedlichsten Ligen?
Ja. Ja, für mich war es natürlich nicht schockierend, aber so beeindruckend. Da hatte ich mir auch so die Länder zu hören, wo die alle spielen, da dachte ich mir so, ihr habt da Fußball, also so viele haben auch in Israel gespielt, wo ich mir dachte, ihr habt gerade, glaube ich, ganz andere Probleme, als eine Liga zu haben irgendwie. Aber denen geht's gut, also denen geht's wirklich super. Und die Liga ist jetzt, glaube ich, fußballerisch jetzt nicht top, aber alles andere, denen geht's halt irgendwie gut, wenn du es vergleichst mit anderen Ligen. Aber wenn du jetzt noch fußballerische Ambitionen hast, dann sind manche Ligen natürlich jetzt nicht so vorteilhaft. Aber es war schon interessant zu sehen, dass auch der Werdegang meistens immer gleich ist. So Ghana, Türkei, Israel irgendwie, dann auch Saudi. Es ist irgendwie alles sehr, sehr ähnlich gewesen. Und ich meine, die sind glücklich, wenn du aus dem Land rauskommst, dann ist es schon, da hast du es schon geschafft und das ist schon echt was Gutes. Und wenn du dann in der Familie davon ernähren kannst, dann ist es super. Aber ja, diese ganzen Länder zu hören, wo die spielen und wie es denen so geht, ist schon für mich so, keine Ahnung, ich spiele halt mein ganzes Leben lang schon in Deutschland, einmal kurz in Spanien gespielt, aber für mich ist es so, weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte, jetzt dann nach Israel zu tuckern und dann einfach Fußball zu spielen und dann manchmal einfach im Bunker zu gehen. Nee, gar keinen Bock, wirklich nicht.
Ja, das sind schon krasse Umstände irgendwie und man kann sich dann immer wieder glücklich schätzen, irgendwie gesund und munter zu sein. Kurz nochmal mit einem Blick auf das ja auch Qualifikationsturnier am Ende für die WM 27. Wie siehst du da so die Chancen eigentlich für Ghana und dich?
Schon ziemlich gut. Also wir sind da auch reingegangen oder wollten da reingehen mit dem Ziel, das Ding auch nach Hause zu nehmen, so, weil man muss auch sagen, den Kader, den wir jetzt so aufgebaut haben, auch mit den internationalen Spielerinnen, die bringen halt einfach nochmal was anderes mit, ne? Nochmal so eine andere Spielweise und vom Menschlichen auch her. Und da haben wir echt ein gutes, starkes, also auch physisches, gutes Team aufgestellt. Und auch die letzten Spiele haben wir halt bewiesen, dass mit uns zu rechnen ist. Und der dritte Platz, das war ja auch seit längerem ein sehr großer Erfolg für die Nationalmannschaft. Und ja, ich denke, Halbfinale sollte mindestens das Ziel sein, aber ich hoffe und denke, dass da noch mehr drin gewesen wäre oder drin ist, ist ja trotzdem bald.
So, und dann seid ihr qualifiziert und dann freust du dich auf ein Treffen mit der deutschen Nationalmannschaft,
oder? Ja, das Ziel. Einmal Champions League spielen und einmal WM-Teilnahme und gegen Deutschland spielen. Und dann kann ich alles so hören, was die sagen, und dann gehe ich zu meinem Trainer und sage ihm schnell, hey, die wollen das und das machen und so. Und dann kenne ich mich nicht mehr. Hey, du bist schon... Das Ziel. Lass auch, egal wie verlieren, ist egal. Ja. Nein. Ich glaube, es ist halt auch nochmal was anderes, wenn du so gegen afrikanische Teams spielst, weil die sind einfach sehr viel körperlicher. Das musste ich auch dann kennenlernen, muss ich sagen. Also da geht es auch dann, viele Sachen sind auch keine Fouls. Also es ist dann einfach, da wird halt ein bisschen mehr rangegangen. Und das hast du in Europa auf jeden Fall nicht so. 100% nicht. Und das, deswegen tun sich, glaube ich, auch viele europäische Teams schwerer dann gegen afrikanische Teams.
Nehmen wir mit, wenn wir uns dann vorbereiten auf die WM wieder im nächsten Jahr und maybe dann eben dich da gegen das DFB-Team siehst. Ich finde es so witzig, dass du das eben mit dem Spitzeln sozusagen erwähnt hast.
Oh, weil ja.
Ich mir das immer denke, wenn
Spielerinnen
mit dabei
sprachen. Immer.
Absolut. Also Nationalmannschaft auf jeden Fall ein fettes Thema und ich bin gespannt, wie es dann eben im Sommer weitergeht, wenn dann das Turnier endlich ausgeübt werden kann. Josie, lass uns aber gerne mal auch nochmal auf dich natürlich einfach explizit als Spielerin schauen. Wir haben es gerade schon sehr stolz gesagt, Berlinerin und du hast auch unter anderem bei Union gespielt. Jetzt siehst du, wie die irgendwie auch in der Liga unterwegs sind, in der gleichen, in der du auch bist. Wie schaust du denn mittlerweile auf Union Berlin?
Oh, ich bin, also Union war für mich immer eine super Zeit. Also es war so der Beginn von so, es war jetzt keine Profikarriere. Irgendwo, du hast U17 Bundesliga gespielt, aber danach habe ich halt Regionalliga gespielt und dann war das Ding auch durch. Also so, ist ja, Regionalliga ist ja kein Profi. Aber es war so, war ja schon recht professionell mit diesem Wappen auf der Brust. Auch wenn das jetzt noch nicht von der Frauenmannschaft professionell war. Aber da hast du so alle Abläufe auch kennengelernt und so und hast gesehen, wie es sein kann irgendwo. Und ich verfolge das. Also ich sehe die nicht als normalen Konkurrenten an, muss ich sagen. Es ist irgendwo noch meine alte Mannschaft, auch wenn ich jetzt nicht gestern da gespielt habe, aber es ist irgendwo noch mein Berlin, sage ich mal. Das wäre keine andere, wäre jetzt Karma Victoria Berlin da in der Liga, wäre es ein bisschen was anderes, glaube ich. Ist Berlin, aber es ist halt so Union. Man kennt ja auch Spielerinnen von da, Staff-Mitglieder und es ist schön zu sehen, auch stolz irgendwo, dass sie es dann doch geschafft haben, weil man hat ja darauf gewartet, dass es passiert. Man hat viele Gespräche geführt, aber es wurde immer gesagt, es ist nicht möglich oder es dauert einfach noch ein bisschen und dann, dass es so schnell geht, dann denkst du auf der einen Seite so, ist ja doch möglich gewesen und dann mit einem Auge sagst du so, wäre ich mal doch geblieben, aber im Endeffekt, ich bereue jetzt keine Entscheidung, die ich gemacht habe und bin stolz, das immer zu sehen, schön.
Aber was hat dich denn da weggetrieben?
Naja, das war 2021 und wie gesagt, du hast halt dieses Wappen so mit sehr viel Stolz getragen und so und von außen hin war es immer so, oh, Union Berlin, krass und du spielst bist Profi und so und ich so, nee, ich bin kein Profi, so, ich spiele einfach Fußball und dann ist auch gut und dann hast du halt irgendwann auch dieses, es war mir nie wichtig, für Geld zu spielen, immer noch nicht, das kann ich auch genauso sagen, aber irgendwann denkst du dir so, wenn du so ein, zwei Sachen hörst, ich so, wann ist eigentlich hier irgendwie mal die Rede davon? Und dass man halt das ein bisschen professionalisiert, weil so Thema Wertschätzung war schon ein großes Thema da. Klar, du hast dieses Wappen und es war immer so, das musst du jetzt mit Stolz tragen, oder jeder hat es mit Stolz getragen, das ist es nicht, aber so, es war einfach nicht professionell genug dafür, dass dieses Wappen auf deiner Brust war, so, weißt du, weil im Endeffekt waren die Männer dann auch erste Liga und das hat man nicht gesehen für das, was die Frauen dafür bekommen haben. Und ich rede nicht von Geld, ich rede einfach von so Anerkennung. Und die Gespräche wurden dann geführt, also ich mit der ex-sportlichen Leitung, das ist jetzt nicht mehr die sportliche Leitung. Und auch alles von der Infrastruktur her, das ist so was anderes gewesen, als das, was es jetzt ist. Und dann war es halt irgendwie so, stand im Raum, ob ich zu Türkiyespor gehen soll. Und Türkiyespor war halt so, da haben, glaube ich, 80% von meinen Freunden gespielt, mit denen ich eh schon gechillt habe. Und die spielen in derselben Liga, kann ich einfach dahin gehen, kürzerer Weg. Und ich wusste, dass ich nur ein halbes Jahr noch in Deutschland bin und dachte mir, oh, wäre schon witzig irgendwie. Und dann habe ich das Ding gesagt, dass es passieren könnte. Und dann war irgendwie auch Corona, Ende Corona, kein Training, nur so Einzeltraining. Und dann hat es leider so verlaufen irgendwie. Und dann sind wir tatsächlich mit 3, 4 weiteren auch gegangen. Und es hat sich dann sehr gespaltet, leider. Aber ich meine, sie wussten, dass es, also man hat halt gesagt, wenn sich da nichts ändert, passiert das. Und dann ist es passiert und dann, Türkiyespor war super, wirklich. Halbes Jahr, nur Spaß gehabt, ein bisschen Fußball gespielt. Und dann waren wir, glaube ich, auch Erster bis zur Rückrunde. Und dann ist ja trotzdem auch ein Verein, der nicht so von der Infrastruktur her gut aufgestellt ist. Kleiner Verein, aber hat Spaß gemacht. Super, halbes Jahr.
Geil. Ja, Strukturen in Berlin ja sowieso ein Thema für mich nochmal. Aber du warst dann eben in Spanien, da hattest du schon gesagt, so naja, vor allen Dingen Uni und so dritte Liga ein bisschen gekickt. Und dann kam irgendwie der Kontakt zu Jena zustande. Wie ist denn das passiert?
Ja. Boah, ich weiß nicht, irgendwie, also wie gesagt, ich hab zwar immer auch Auswahl gespielt, aber den Sprung so Nationalmannschaft und U-Nation oder sowas, den gab's nie. Ich hab's auch nie so, mir hat Fußball immer krass viel Spaß gemacht, aber ich habe auch mein Sozialleben sehr genossen, sag ich mal. Also ich habe jetzt nicht hier irgendwie irgendwas genommen und war keine Ahnung wie lange immer unterwegs oder so, aber ich habe sehr viel einfach unternommen mit meinen Freunden und das war mir auch schon sehr wichtig, so auch. Ich hatte die Möglichkeit, aufs Internat zu gehen, nach Potsdam mit 11. Ich gesagt, ich habe geheult, hab gesagt, nee, ich bleib zu Hause und so. Gar keinen Fall. Aber so eine Sachen halt. Und das war mir immer sehr wichtig. Deswegen war immer Fußball, klar, ich war diszipliniert und so und hab's halt gemacht, war immer beim Training. Aber trotzdem war ich dann immer nach dem Training trotzdem noch so bei Freunden oder so ein Scheiß. Also, und deswegen war das halt irgendwie immer so, beides wichtig für mich. Und dann bin ich nach Spanien gegangen, habe dann da gemerkt, oh, es macht mich schon, es macht krass viel Spaß und so. Habe auch viel alleine trainiert, weil der Anspruch da an die Liga war jetzt nicht so krass. Dann habe ich gemerkt, boah, vielleicht mal richtig ernst nehmen, wäre auch mal eine Option. Und wenn du einmal rausgekommen bist aus Berlin, dann ist es einfacher, dass du dir vorstellen kannst, aus Berlin rauszukommen. Wisst ihr, was ich meine? Also, weil wenn du in Berlin bist, dann denkst du dir so, ah, ich habe alles, hier ist die beste Stadt und sowas. Und Berlin halt. Und dann ist es irgendwie passiert, dass ich wurde kontaktiert von einem Berater und der hatte mich irgendwie aufmerksam gemacht auf Jena. Also einer auf Jena und der andere auf tatsächlich auf Potsdam 2. Und da habe ich gesagt, ja, okay. So, ich bin halt nach Spanien zurückgekommen, wusste eh nicht, was ich mache. Und dann habe ich Probetraining gemacht bei Jena und bei Potsdam 2 und dann hat es mir irgendwie gefallen.
Das ist einfach auch so dieses Berliner Hirn. Da können wir jetzt untereinander eben alle gut drüber sprechen. Mir fällt es ja gerade schon schwer, die Möglichkeit zu sehen, außerhalb von Kreuzberg zu wohnen. Also von daher...
Es ist so schlimm.
Wir sind da vielleicht teilweise zu verkopft einfach und kommen darauf nicht klar. Aber umso cooler und besser dann immer wieder zu sehen, so einen Schritt nach außen ist nichts Schlimmes. Und du behältst alles, was du hast, Josie. Was ich dich aber fragen möchte, weil ich es mega spannend finde. Du hast selbst eben gerade auch gesagt, irgendwann musste ich checken, lass mal Fußball ein bisschen ernster nehmen. Und du hast immer es geschafft, Privatleben, Freunde, was auch immer, mit Fußball zu kombinieren und das eine und das andere nicht irgendwie wegzulassen. Gibt's was? Also, welche Bedeutung hat denn Fußball für dich? Weil, wenn Fußball wegfallen würde, was wäre Josie?
Oh, das ist eine gute Frage, weil das stellst du dir immer erst, wenn du verletzt bist. Das sind so Fragen, die du dich stellen musst als Fußballer, weil irgendwann ist das Ding halt vorbei. Also Fußball ist kein normaler Job, den machst du bis Mitte 30 maximal und dann ist das Ding ganz schnell wieder vorbei und dann musst du halt, und dann fallen auch viele, glaube ich, in so ein Loch. Ich glaube, Männer noch eher als Frauen, weil wir uns so ein zweites Standbein irgendwo immer aufbauen. Aber das ist eine Frage, mit der ich mich auch in letzter Zeit viel beschäftige, weil ich gehe ja auch dann auf die 30 jetzt zu, dauert noch, aber es ist etwas so, worüber man sich Gedanken machen muss, weil du darfst jetzt nicht denken, ich bin dann wertlos oder so. Aber ich glaube, das hat mir dann schon geholfen, dass ich mir meinen Kreis irgendwo von klein auf aufgebaut habe, die immer da waren und nicht nur da waren, weil ich Fußball spiele oder so, oder krass Fußball spiele, weil das mache ich ja jetzt erst irgendwie. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, wo ich weiß, ich bin nicht nur die Fußballerin irgendwo. Ich werde immer die bleiben, die Fußball spielt, so, aber ich glaube, viele haben das Problem, dass sie immer nur Fußball sind, also wenn die mit 11 auf Internat gehen oder so und dann halt die ganze Zeit nur ihre Fußballfreunde haben und dann, wenn sie Leute kennenlernen, dann ist es irgendwie nur so oberflächlich oder so. Das muss ich jetzt auch kennenlernen irgendwie von meinen Mitspielerinnen, aber ich glaube, das hält mich so ein bisschen fest.
Aber welches zweite Standbein hast du?
Ich habe Sportmanagement studiert, so wie gefühlt jeder andere. Also, ja.
Also siehst dich dann da auch weiter drin bleiben. Ich meine, ne, du gehst auf die 30 so langsam jetzt erst zu, ganz, ganz langsam. Da
wir
muss
reden
man noch
über
gar
die ferne
gucken.
Zukunft.
Genau, aber hast du da schon irgendwas im Kopf oder bist du erstmal, hey, es kommt so langsam der Gedanke, aber ganz ernsthaft damit beschäftigst du dich noch nicht?
Ja, mal gucken. Also ich habe es einfach gemacht, um es zu haben irgendwie. Ist jetzt auch schon, wie lange her, keine Ahnung, 3 Jahre oder so, dass ich abgeschlossen habe. 3? Ja, fast. Aber ich habe dank dem, dass ich in Berlin lange gespielt und gelebt habe, halt auch mir so ein gutes Netzwerk aufgebaut, auch mit Adidas und vielen Leuten in dem Bereich, wo ich, glaube ich, jetzt nicht Schwierigkeiten haben werde, einen Job zu finden. Zumal ich jetzt bis vor einem halben Jahr auch noch in Jena gearbeitet habe, dann in so einem Bereich. Und das wird mir auf jeden Fall nicht schwerfallen, denke ich mal.
Was genau hast du da gemacht?
Ich habe im Marketingbereich gearbeitet von so einem Startup. Die sind auch im Sportbereich tätig gewesen. Da auch viel mit meiner Mannschaft auch gearbeitet und alles so ein bisschen da ein bisschen rumgekommen. Das ist schon cool. Und nebenbei mache ich auch, also ich bin bei so einer, jetzt kein Flex, ich will nur sagen, dass man gute Kontakte aufgebaut hat, bei so einer Sportmodelagentur, wo ich dann auch ein bisschen rumkomme und Leute kennenlerne. Und da bin ich, glaube ich, schon gut aufgestellt.
Ja, ist doch mega gut. Also, was Frauen alles so nebenbei machen, will ich mal wieder erwähnen. Ist immer wieder beeindruckend. Auch da Hut ab an der Stelle. Aber speaking of Jena, und lass uns mal ein bisschen so in die aktuelle Situation reinschauen. Ist keine leichte. Wie geht's dir mit der Tabellensituation?
Nee, ist nicht leicht, aber also Stand jetzt, boah, jetzt geht's mir gerade super. Und ich habe jetzt nochmal so neue Energie getankt, weil ich jetzt weiß, ich bin jetzt wieder da irgendwo. Weil du hast schon, als ich dann losgefahren bin, dachte ich mir so, boah, wie kacke, du bist dann für die letzten 3 Spiele, glaube ich, dann noch da ist. Da hast du schon so ein bisschen nicht aufgegeben, weil du denkst dann so, boah, ich kann dir nicht helfen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas beeinflussen werde, aber man will halt schon irgendwie dabei sein. Aber jetzt habe ich so nochmal neue Energie getankt und jetzt bin ich noch sicherer, dass wir es schaffen. Es wird schwer, es wird richtig schwer, aber ja, wir müssen irgendwie wieder erfinden, was uns ausmacht. Und das ist so ein Team, so ein Teamgedanke irgendwo. Und das Kämpferische, das haben wir jetzt im letzten Spiel nicht so bewiesen, leider. Aber ja, schaffen wir schon irgendwie.
Drücken die Daumen, es steht jetzt am Sonntag, also ne, unter der Woche DFB-Pokal und dann Sonntag, ist es wirklich irre, was da los ist. Am Sonntag dieses wichtige Spiel gegen den HSV. Das ist so krass, die ja wirklich mit der Offensive in der Rückrunde schon auch gut Feuer haben.
Ja, HSV und wie alle Aufsteiger eigentlich sehr beeindruckend, mit was sie da eigentlich angekommen sind. Zumal HSV nicht so krass verpflichtet hat, wenn man mal daran denkt, wie alle anderen Aufsteiger. Aber es waren sie schon echt, echt, echt gut. Also diese Konter, wie die teilweise ausspielen, das hast du nicht so oft. Das hast du auch nicht so oft von den anderen Mannschaften in der Liga, sag ich. Aber das muss man analysieren. Also ich klinge wie so ein Trainer. So. Mal analysieren, dann müssen wir das einfach angreifen.
Ja. Immer wieder neu anfangen auch, jedes Spiel. Aber hast du eine Problemanalyse fürs eigene Team irgendwie schon? Also woran hakt es die Saison?
Hätte ich eine Problemlösung, hätten wir es schon lange gelöst. Nein, aber ich glaube, was für uns immer gesprochen hatte, war unsere Defensivleistung, dass jeder für jeden so gekämpft hat und dass wir sehr stabil standen in der Defensive. Und das haben wir dieses Jahr ja, glaube ich, mit dem Anfang der Rückrunde halt gezeigt, das ist jetzt hier los. Also irgendwie, ich weiß nicht, wir sagen uns jedes Mal wieder, okay, jetzt wirklich Defensive wieder, aber sobald da ein Tor kommt, das ist ja wie vor so 3 Jahren erste Liga, dass wir jetzt Spiele 6-0 verlieren, das ist eigentlich nicht normal in der Liga und auch nicht für uns. Aber ja, da müssen wir einfach wieder reinkommen, das ist aus der Defensive einfach unsere Kraft nehmen und dann offensiv ein paar Akzente setzen. Alter, Akzente setzen, crazy.
Ja. Aber stark, also du bist schon eigentlich fertig mit Trainerberuf, kannst du eigentlich sofort
einsteigen. Flo, wärst du stolz auf mich gerade? Gott, wärst du stolz? Ja, wir wissen, es ist nicht so, dass wir es nicht wissen. Es ist halt einfach irgendwie, auch wenn wir die Spiele, also wenn du mitten im Spiel bist, denkst du dir, was machen wir hier eigentlich gerade? Das sind so Prinzipien, die wir eigentlich alle können. Auch so diese Zweikampfstärke und so. Also die letzten Spiele, wo ich mir so denke, wer hat uns eigentlich, also ist das gerade ein schlechter Film irgendwo? Ja, ich bin Teil des Problems, ja.
Aber merkt man da vielleicht auch irgendwie, dass dann der Rest der Liga aufgeholt hat?
Ja,
anders geworden ist?
Ja. Beides. Also zum Beginn der Saison hatten wir auch so Einzelgespräche und so. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zu Flo gesagt habe, boah, ich bin mir schon sicher, dass wir, ich will auch jetzt mal ein bisschen mehr angreifen, so vielleicht 7., 8. Platz. Dann beginnt die Liga und ich denke mir so, die haben ja auch alle trainiert, dass sie jetzt nochmal besser werden. Und dann so, die sind alle auf jeden Fall auch nochmal einen Schritt, haben sie auch mal einen Schritt nach oben, Schritt nach vorne gemacht. Das ist schon, auch alle Aufsteiger. Wahnsinn. Mhm. Okay. Also wenn die letztes Jahr aufgestiegen, dann wäre, glaube ich, auch, ja. Nein, aber es spricht auch für die Liga auf jeden Fall. Bin jetzt auch noch mehr begeistert von der ersten Liga Deutschland, sag ich mal. Ist schon echt gut. Super Konkurrenz auch.
Voll. Und eben, dass es so eng ist ja auch noch.
Ja.
Also, du hast jetzt natürlich auch gesagt, so, ja, ihr stellt euch selber die Frage, irgendwie, was da eigentlich abgeht und so. Und natürlich ist es schwierig und wichtige Spiele gegen den HSV eben auch, aber es ist ja trotzdem so eng und ein Spiel kann da so viel machen, ja. Das finde ich eben auch so irre.
Ja, ist was Positives, auch was Negatives, wenn du halt siehst, dass da unten irgendwie Essen dann, keine Ahnung, punktet, also so einen Punkt kriegt gegen Wolfsburg oder so, dann denkst du dir auch so, muss es jetzt sein? So,
ja, kann keiner jetzt, irgendwie mit uns spielen.
Muss es jetzt sein, wirklich. Also, es muss echt nicht sein, aber das Gleiche gilt dann auch für uns und jedes Spiel ist vielleicht dann halt gegen, klar, wir haben jetzt gegen Bayern 0-0 gespielt und so, aber machen wir uns nichts vor. Ist auch nicht schlimm, wenn du gegen Bayern, Wolfsburg und Frankfurt nicht punktest, aber gegen alle anderen ist es wirklich offen irgendwo. Also du musst dann auch, wir müssen einen krass guten Tag haben und die müssen vielleicht nicht ihren besten Tag haben, aber es ist alles möglich irgendwo. Ja, es ist viel, dass Hamburg 4-0 gegen Hoffenheim gewinnt.
Völlig wild.
Musste auch nicht sein, nee. Aber Glückwunsch.
Wie gut muss der Tag jetzt im DFB-Pokalspiel sein gegen Sand? Immerhin Zweitligist. Also die Brust muss ja eigentlich breit sein, trotz der Situation aktuell, oder?
Ja, aber ich sag immer, ich find's immer kacke, gegen eine Liga drunter zu spielen irgendwo, weil du es immer, du kannst immer nur verlieren. Klar, du kannst weiterkommen. Wenn du weiterkommst, heißt es dann, ja, die sind ja zweite Liga. Wenn du verlierst, heißt es, Alter, die sind zweite Liga. So, genauso letztes Jahr Pokal waren wir gegen Hamburg, haben wir Hamburg gespielt, zweite Liga. Haben wir erste, ja, 4-2 verloren. Alter, wir haben so, boah, die Woche danach war so schlimm, auch so Training und alles sowas. Aber klar, es ist halt, also, du hättest gewinnen müssen irgendwo, aber du gehst dann schon so rein und denkst dir, du machst dir dann selbst Stress. Aber ich hoffe und denke so, in der Lage, wo wir gerade sind, wir haben wirklich nichts zu verlieren. Dass wir jetzt im DFB-Pokal Viertelfinale sind, ist super toll und es ist einfach für uns ein tolles Erlebnis, dabei zu sein. Und wir sollten da auf jeden Fall dann alles reinhauen, dass wir dann, also wenn wir dann im Halbfinale stehen, das musst du dir mal überlegen, Tabellenletzter steht im Halbfinale, Alter, wie kacke. Die werden sich alle denken, wie kacke. Und wir werden uns so freuen.
Ja, das glaube ich. Na, und ihr geht jetzt eben auch in die Spiele mit, oder du vor allen Dingen,
ja, das wäre krass. Eben,
die du jetzt noch mitgenommen hast. Also von daher, da steckst du sicherlich alle noch mit an und wir drücken da ganz, ganz doll die Daumen.
Ja, ob die wollen oder nicht, auf jeden Fall. Das wird gut.
Also du machst so Kabinenansprache, das ist schon mal klar, oder?
Nein, ich bin schüchtern. Wenn es mal dazu kommt, dann, also ich rede lieber, also was ich gut kann, ist mit einzelnen Spielerinnen zu reden und denen so was klar zu machen, so, aber so in einer großen Gruppe, ich sorge für gute Laune und so, aber die ernsten Ansprachen, ich mache halt immer dann Witze oder so, also wenn dann so im Kreis vor dem Spiel, dann vielleicht mal noch einen Satz, aber das überlasse ich dann den anderen.
Ja, da kommt wieder die Berlinerin raus, einfach, ich find's geil. Ja.
Ich habe gerade noch gedacht, Kabinen-DJ?
Aber mittlerweile wechseln wir uns dann ein bisschen ab. Aber ich bin auch manchmal in der Kabine drin, also Trainingskabine. Im Spieltag haben wir so eine Playlist, die dann einfach läuft. Aber im Training habe ich auch manchmal Musik an, ja.
Ich bin beeindruckt. Ich kann mir jetzt irgendwie gerade nicht mehr vorstellen, dass KTS Jena absteigt. Von daher, Josie, du hast alles geschafft,
ich auch nicht,
was du machen wolltest. Also, wenn ihr noch jemanden braucht, sagt Bescheid, ich kann nichts, aber ich bin motiviert.
Wir nehmen alle. Wir nehmen wirklich alle. Komm, mach Gottchen auch.
Ja, das könnte ich. Das würde ich schaffen.
Komm am Sonntag zum Hamburg-Spiel. Können auch alle vorbeikommen. Anscheinend wird's cool.
Anscheinend wird's cool. Josie, alles erdenklich Gute dir erst einmal.
Dankeschön. Euch auch. Vielen Dank für die Zeit.
Und wir drücken natürlich die Daumen und sagen allen da draußen nochmal, wenn ihr in der Nähe seid, macht's auf nach Jena. Jena ist krass schön.
Und auch wenn nicht, kommt trotzdem.
So, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Werbung.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Knabe Cola.
Erst knackt's,
dann knallt's.
Ja, Cola kennt ihr. Aber kennt ihr eigentlich Knabe Cola?
Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, dann ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Dann steht euch da noch echt was bevor. Ein neues Geschmackserlebnis sozusagen.
Jawohl, lecker Cola, schön zitronig. Und das Tolle ist, da stecken on top noch coole Leute hinter, die das Herz am rechten Fleck haben.
Die Cola, die gibt's in gut ausgestatteten Supermärkten und Getränkemärkten und vor allem online, wenn er sie da nicht findet. Also wenn er sie in Supermärkten nicht findet, dann online auf knabedrinks.de vorbeischauen. Da könnt ihr das auf jeden Fall bestellen.
Und dann, cheers!
Werbung Ende.
Das war der Spieltag.
Der WM-Qualifikationsspieltag Nummer 1 für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Es ging gegen Slowenien und Norwegen für den DFB. Vorneweg aber noch kurzes Callback zur letzten Folge. Da haben wir ja über den DFB-Kader gesprochen und das Thema Fudala relativ groß gemacht. Da haben uns einige geschrieben. Einerseits schon auch supportive und mit Fragezeichen, ne, warum Fudala nicht mit dabei ist. Andere haben da relativ genervt drauf reagiert. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich kann es auch auf eine Art verstehen, weil da natürlich super viel drüber gesprochen worden ist. Und wir hatten ja am Donnerstag aufgenommen und Dienstag ist die Folge rausgekommen. Ne? Mhm. Da ist ja auch nochmal viel passiert. Und dann kann ich schon checken, dass man dann irgendwann sagt so, boah, ja, ist ja jetzt gut. Aber wir haben es ja auch angesprochen, es geht halt um so viel mehr als nur diese eine einzelne Spielerin, sondern um das Leistungsprinzip. Aber trotzdem auf jeden Fall danke, dass ihr uns da geschrieben habt. Feedback ist immer gut, sind wir immer dankbar drum. Genauso auch hat jemand bei Spotify drunter geschrieben, wenn die Folge schon DFB-Kader heißt, dann bitte auch mal vollständig vorstellen. Da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, auch schon bei anderen Kader-Vorstellungen, weil, also wir fragen uns dann halt immer so, wie hilfreich ist es, wenn wir hier sitzen und 23 Spielerinnen, 21, ich weiß nicht ganz genau, wie viele, runterrattern.
Ja, oder? Und wie, ihr seid auch schon ganz groß und könnt da auch ein bisschen mitlesen und am Ende sind wir auch irgendwie dafür da, das einzuschätzen, dann auch so einen groben Überblick zu geben. Ich verstehe das, es ist vollkommen fein, vielleicht möchte da jemand einmal ganz an die Hand genommen werden, aber das nächste Mal wird es trotzdem nicht so sein, dass wir über 20 Namen vorlesen. Sorry dafür. Wir versuchen euch auf jeden Fall mitzunehmen und euch vor allem das Wichtigste aus der Nominierung transparent irgendwie darzustellen. Aber wie Nina schon gesagt hat, ey, solange die Kritik konstruktiv ist, haut sie uns um die Ohren, völlig fein. Und von daher machen wir jetzt einfach mal weiter und sind mal gespannt, wie es euch dann gefällt. Wir fangen an mit diesen beiden Spielen, die wir jetzt eben vergangene Woche hatten. Deutschland war erst einmal Gastgeberin von Slowenien.
In Dresden, richtig cool. Und richtig cool war auch das Ergebnis. 5:0 hat das DFB-Team da gewonnen. Die ersten 15 Minuten waren wirklich top. Wir machen das hier relativ schnell, weil es ist immer so ein bisschen weird, dass es jetzt eine Woche her oder was schon. Danach gab es ja noch ein anderes Spiel. Also die ersten 15 Minuten gegen Slowenien echt super, super toll. Aber wie viele Chancen haben die da bitteschön liegen gelassen. Völlig irre. Ann-Kathrin Berger auch risky as always. Wir kennen es, wir lieben es zumindest einige. Und ja, bei den Torschützinnen besonders hervorzuheben auf jeden Fall Larissa Mühlhaus, eine absolute Queen, zur zweiten Hälfte eingewechselt. 7 bis 8 Minuten später ungefähr ihr erstes A-Länderspieltor direkt beim Debüt gemacht. Respekt an der Stelle.
Ja, kann man mal machen, da einfach so einen Deckel drauf machen und sich zeigen und sagen, weißt du was, Christian Wück, war ganz gut, dass du mich mal mitgenommen hast.
Aber absolut, und ja gerade auch erst nachnominiert worden, ja. Ne? Also ist ja auch nochmal ein bisschen krass, würde ich mal sagen. Und dann hatten wir eben auch noch das Spiel, das 4:0 des DFB gegen Norwegen. Sens, Wamsa, Endemann und Brandt haben da getroffen und Miri, du hast da ein bisschen mehr von gesehen als ich, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich musste nämlich anderweitig arbeiten.
Das ist vollkommen fein, deswegen sind wir unter anderem ja auch zu zweit. Was ich gesehen habe, war auch wieder Chancenwucher SF. Also das war schon wieder sehr beeindruckend und eigentlich ja auch was Gutes. Also dass du dir die Chancen erspielst, die Frage ist so ein bisschen, inwiefern dir das dann Selbstvertrauen schenkt oder auch Druck macht, weil du immer wieder vor dem Tor dann doch scheiterst. So, das kann nämlich auch mal dazu führen, dass du so ein bisschen einknickst. In dem Fall war das nicht der Fall und ich glaube gerade gegen Norwegen eine bei allem Respekt stärkere Mannschaft als eben vorher Slowenien. Das war mein Top-Gegner. Da hast du gezeigt, wir können auch effektiv. Und dann ist die Chancennutzung wiederum, auch wenn sich das vielleicht jetzt so ein bisschen widerspricht, auch okay, ne? Also ein 4:0 gegen Norwegen, ich glaube, da wird sich erstmal soweit keiner beschweren, weil eben gerade in der ersten Hälfte Deutschland sehr effektiv war. Wenn wir über Chancenwucher sprechen, meinen wir vor allem die zweite Hälfte und in der zweiten Hälfte kannst du einfach auch glücklich sein, wieder eine AKB im Tor zu haben. Die hat einiges abbekommen. Ich glaube, 4-mal wurde die medizinisch behandelt. Hat danach im Interview beim ZDF noch gesagt, ja, gehört halt dazu. Das gehört auch zu meinem Spiel. Also schon wieder einfach The Rock auf dem Feld. Ich finde es immer wieder schön. Ich feiere diese Frau ja eh. Und ansonsten, meiner Meinung nach, einfach auch wirklich eine sehr starke Vierer-Abwehrkette, die wir da gesehen haben, auch wieder die klassische, die Wück da zusammen hatte, auch mal wieder mit Gwin, Minge, Knag und Kett, haben ein gutes Spiel gemacht, haben eben Norwegen nur teilweise zu Chancen kommen lassen, aber am Ende hatten sie dann eben auch hier und da ein bisschen Glück, dass es vor allem ein zu Null Spiel wurde. Das mal jetzt so grob zusammengefasst, aber Nina, also du hast es ganz zu Beginn dieser Folge gesagt, 6 Punkte, 9:0 Tore. Das ist doch schon ein Auftakt, der sich sehen lassen kann, oder?
Absolut, absolut. Du hast gerade Franziska Kett noch angesprochen. Da habe ich zumindest mitbekommen, dass die ja richtig abgerissen haben muss und total gefeiert wird. Aber ich will jetzt hier gar kein Fazit ziehen. Ich überlasse die Worte mal. Nia Künzer.
Das haben wir uns alle natürlich so gewünscht, dass wir so reinstarten mit 6 Punkten. Für mich ist es wichtig auch, dass wir die Spiele zu Null gestaltet haben. Und ich glaube, gerade jetzt gegen Norwegen ganz schweres Auswärtsspiel, vielleicht das schwerste Auswärtsspiel erfolgreich gestaltet haben. Sehr, sehr wichtige 2 Siege, insbesondere heute Abend.
Ja, und Künzer hat tatsächlich auch was zum Thema Effektivität gesagt. Und das finde ich so witzig, weil du ja auch, also ne, im Spiel gegen Slowenien war auf jeden Fall Chancenwucher ein Thema. Und das bei einem 5:0 muss man sich auch mal reinziehen. So, ne? Und du hast jetzt gerade auch gesagt, dass da noch einige Sachen liegen gelassen worden sind gegen Norwegen. Und das finde ich so lustig, weil Künzer dann aber Folgendes sagt.
Ich glaube, so ein Manko, das wir hatten, Effektivität, Effizienz, haben wir heute abgestellt und haben unsere Torchancen genutzt.
Und der Kicker schreibt ja auch irgendwie, sie gewinnen dank ungekannter Effizienz. Haben die irgendwie was anderes gesehen? Und ordnen sich halt genauso ein, wie du es ja auch gemacht hast. Letzten Endes eine erste Halbzeit top und zweite Halbzeit dann so. Und letzten Endes ist es dann auch okay?
Am Ende, genau. Es ist wahrscheinlich dann so, wenn du die zweite Hälfte gesehen hast gegen Norwegen, dachtest du dir einfach, okay, hey, wieso gibt es hier gerade Möglichkeiten, dieses Spiel noch aus der Hand zu geben? Ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, dass die erste Hälfte wirklich abgerissen wurde, das Spiel an sich gezogen wurde, den Norwegerinnen kaum Raum geboten wurde, da irgendwie in Führung zu gehen vor allem. Und ja, ich glaube, es bleibt das hängen, was du willst. So, ne? Und aus Vereinssicht wiederum kannst du auch mal sagen, so, Leute, also Chancenwucher hoch 100 und das finde ich nicht so gut. Das hat ja Christian Wöck auch gesagt, dass ihm das so ein bisschen stört und dass sie bloß nicht nachlassen durften so und gerade eben gegen so ein Top-Team wie die Norwegerin.
Ja, wobei ich mich da auch gerade eben gefragt habe. Ich meine, wir erinnern uns ja auch an die EM gerade relativ frisch. Sind die Norwegerinnen noch da, wo sie mal waren? Also ja, da sind immer noch große Namen mit dabei, gar keine Frage. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass es so sehr individuell war. Slowenien eben auch, einige tolle Spielerinnen, Maja Sterner zum Beispiel oder eine Praschnika, aber die dann eben einfach nicht so zum Tragen gekommen sind und das sind, glaube ich, schon, also ne, auch wenn Norwegen der schwerste Gegner, jetzt die schwersten Gegnerinnen in dieser Qualifikation, ich glaube, das sind nicht die Teams, an denen man sich messen will und messen lassen sollte, wenn man dann eben es eigentlich eher mit Spanien auf sich nehmen will.
Absolut, so bin ich vollkommen bei dir. Ich habe hier gerade aber auch noch mal nachgelesen, Christian Wöck zum Beispiel sagt auch, Überheblichkeit darfst du halt gar nicht gebrauchen in diesen Spielen, weil es eben genau darauf ankommt. Weil, gucken wir gleich mal drauf, Österreich, will ich nur mal anteasen, 2 Spiele 0 Punkte. Und die hatten eben auch Slowenien sowie Norwegen als Gegnerinnen. Und die Österreicherin, finde ich ja, in den letzten Jahren haben sich doch ein bisschen gemacht, beziehungsweise hat man da so ein bisschen mehr Erwartungen gehabt. Aber gut.
Ja, da schauen wir auch noch drauf, ganz besonders natürlich auch, weil es dann im April fürs DFB-Team gegen Österreich geht, direkt zweimal. Und das sind natürlich Spielerinnen, die kennen sich alle so gut. Spielen ja irgendwie die meisten Spielerinnen auch, glaube ich, aus Österreich in der Bundesliga und man kennt sich jedenfalls. Also, wir sehen teilweise Fortschritte, was die Effektivität angeht. Wirk auch ganz begeistert, das mit auf den Platz gebracht, was sie wollten, sagen auch die Spielerinnen alle einzeln. Beim 5:0 und 4:0 gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel, wo wir irgendwie rumkritteln müssen oder so. Wir schauen weiter, wo sich das Nationalteam hinentwickelt. Gewinnerinnen der Länderspielwoche, Miri, hast du noch auch mit aufgeschrieben, Vivien Endemann, ne?
Ja, na klar. Also die hat einfach auch ein wirklich starkes Spiel gemacht, 2 Tore und eben auch viele Chancen noch liegen gelassen. Ich finde, die Wolfsburgerin hat da einfach einen großen Unterschied gemacht irgendwie in dieser Mannschaft und einfach auch so einen krassen Willen ausgestrahlt. Also die stand da auf dem Platz und eben, wie gesagt, viele Chancen gehabt und die hat Bock. Das ist geil, da freue ich mich drauf.
Jella Veit, die hat ihr Debüt gegeben und sich nach dem Spiel folgendermaßen dazu geäußert.
Ganz besonders, ich glaube, da ist ein Traum auch in Erfüllung gegangen. Wenn man Fußball spielt, ist es, glaube ich, die höchste Ebene, die man erreichen kann. Und es hat mega Bock gemacht. Es ging alles ziemlich schnell, aber ja, bin mega glücklich jetzt einfach direkt danach.
Und sonst so?
Ich habe es gerade angesprochen in der WM-Qualifikation, sonst natürlich vor allem aus Sicht der Deutschen interessant, was Österreich so angestellt hat. Gegen Norwegen und Slowenien mussten auch die ran. Es gibt dann eben dieses Doppeltreffen mit den Deutschen im April. Und Österreich hat hart gepatzt, 2x0:1 verloren. Vor allem das gegen Slowenien ist auffällig, weil, also auch wenn es nicht immer so viel bringt, in die Vergangenheit zu schauen. Zuvor hatte Österreich gegen Slowenien 7 Spiele gespielt, 7-mal gewonnen. Diesmal haben sie nicht einen Torschuss zustande bekommen. Und das ist wirklich nicht cool. Also vor allem, du startest irgendwie in so einer Gruppe, wir haben es angesprochen, die vermeintlich noch okay einfach sein könnte, neben Norwegen und eben den Deutschen. Und dann holst du eben gerade auch gegen Slowenien gar keinen Punkt. Das ist schwierig und das macht mir ein bisschen Sorge, ob die Österreicherinnen dann am Ende wirklich mit nach Brasilien dürfen. Aber ein bisschen Zeit ist noch.
Clara Bühl fehlt länger als erwartet. Die Bayern-Spielerin hat sich eine Muskelsehnenverletzung zugezogen, verpasst damit das DFB-Pokal-Viertelfinale beim Hamburger SV am Mittwoch um 18:30 Uhr, wie auch die folgenden Bundesliga-Auswärtsaufgaben in Köln und in Essen. Auch das Champions-League-Viertelfinale-Hinspiel gegen Manchester United ist gefährdet. Bühl war ja vom DFB-Team verletzungsbedingt abgereist.
Giovanna Hoffmann geht zu Wolfsburg. Es war ja eigentlich schon bekannt, dass sie Leipzig verlassen würde. Unklar war nur, welches Ziel sie denn hat. Jetzt ist es also da, die Wölfinnen. Wolfsburg, da hat man jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, fängt vielleicht einfach generell im Sommer ein bisschen neu an. Geschäftsführer Sport, Peter Christiansen geht ja auch, nachdem ja auch schon Ralf Kellermann seinen Abschied angekündigt hatte. Also da ist viel so am Wursteln, passiert viel. Bin gespannt, was das für ein VfL in der kommenden Saison wird.
Wir hatten heute ja schon die europäische WM-Quali und den verschobenen Afrika-Cup. Den Asien-Cup, den gibt's auch noch und der läuft tatsächlich auch. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, ist der Fußball da gerade eher nebensächlich. Denn die iranischen Fußballerinnen, die stecken in ziemlich beschissenen Zeiten. Seit Monaten werden im Iran Protestierende zu Zehntausenden getötet. Aktuell befindet sich der Iran im Krieg mit den USA und Israel. Das ist eine sehr, sehr verkürzte Variante des Ganzen. Für mehr dazu müsst ihr wirklich Politik-Podcasts hören. Was wir beim Asien-Cup jedenfalls gesehen haben, ist, dass die iranischen Nationalspielerinnen beim Auftaktspiel gegen Südkorea bei der Nationalhymne geschwiegen haben. Und das ist sowieso schon schlimm genug aus Regimesicht, während eines Krieges und Protestwellen, wie es aktuell der Fall ist, aber eben noch schlimmer. Beim zweiten, beim dritten Spiel gegen Australien und die Philippinen haben die Nationalspielerinnen dann mitgesungen und auch salutiert, mutmaßlich auf Druck des Regimes. Die Trainerin Marzia Jafari jedenfalls sprach von Sorgen um ihre Familien. Ganz nach dem Motto, ja, was passiert denn eigentlich mit unseren Familien, wenn wir hier weiter protestieren? Die FIFPro hat sich hinter das Team gestellt, drängt auch die FIFA zur Unterstützung. Gegenspielerinnen haben ihr Mitgefühl ausgedrückt. Und jetzt ist es so, dass die Iranerinnen 3 Spiele gespielt haben, 3 Niederlagen kassiert haben und eigentlich also Zeit für die Heimreise in den Iran ist. 5 Spielerinnen befinden sich aber aktuell wohl in Australien in Safe Houses. Dazu gibt's von der BBC einen Bericht, den packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Ihr solltet ihn euch dringend durchlesen. Die iranische Spielerin Sara Didar, die hat auf einer Pressekonferenz während des Turniers mit Tränen in den Augen übrigens auch noch Folgendes gesagt. Ich hoffe wirklich, dass es für unser Land bald gute Nachrichten geben wird und ich hoffe, dass mein Land stark und lebendig bleiben wird.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Das DFB-Pokal-Viertelfinale steht an. Am Mittwoch um 18.30 Uhr gibt es gleich 4 Spiele. Wolfsburg empfängt Frankfurt, ganz klares Topspiel. Bin ich echt gespannt, kann ich mich überhaupt nicht zu äußern. Wirklich, weiß ich gar nicht, weil Frankfurt gefühlt in dieser Saison jetzt erst angekommen ist, aber auch doppelt, dreifach Belastung Wolfsburg ja eh. Also es ist für mich ein komplett offenes Spiel. Der HSV empfängt die Bayern, sollte relativ deutlich sein, aber beim HSV...
Unterschätzt mal die Offensive des HSV nicht.
Eben. Mhm. Also sollte, aber wir wurden schon oft irgendwie überrascht. Und es findet im Volksparkstadion statt. Also ich bin gespannt. Essen empfängt Werder und Jena muss gegen Sand ran. Das war das einzige Zweitligateam übrigens noch im Pokal. Mal sehen, ob es die große Überraschung gibt. Sky überträgt alle Partien und die Sportschau hat zumindest Live-Reportagen im Radio.
Hamburg gegen Bayern wird übrigens auch noch im ZDF-Livestream zu sehen sein. Immerhin da Free-TV-Zugang. Ich freue mich aber wahnsinnig doll auf die Radioreportagen. Bin da ja ganz, ganz großer Fan von. Frage ich mich auch, warum man das nicht regelmäßig auch für die Bundesliga macht. Da schaut ihr beim RBB ja immerhin manchmal rüber bei Union, das finde ich. Und bei Hertha auch manchmal, ne? Finde ich ganz, ganz toll. Dann haben wir am Wochenende den 20. Spieltag schon in der Bundesliga. Völlig krass. Freitag geht's los mit Freiburg gegen Nürnberg. Samstag Bremen gegen Frankfurt. Auch das wieder ein großes Fragezeichen, wer es dann eben auf den 3. Platz schafft in die Champions-League-Qualifikation. Leipzig empfängt Union. Auch eine coole Kiste. Und ich bin nicht in Leipzig. Da spielen die 10 Minuten vor meiner Haustür und ich bin nicht hier.
Mann, naja. Ja.
Sonntag haben wir dann noch Hoffenheim gegen Essen, Jena gegen den HSV, Köln gegen die Bayern und Wolfsburg gegen Leverkusen. Auch schon wieder ein Topspiel. Meine Fresse, die Wölfinnen haben es aber richtig zu tun.
Wir freuen uns drauf, das ist auf jeden Fall klar. Nina, danke dir für diesen wundervollen Überblick über alles, was passiert ist und was so kommt. Ich würde mal meinen, wir hören uns bald wieder. Hä?
Mach mal. Bis dahin, ganz lieben Dank auch an dich und an euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Bis bald.
Danke, ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.